Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ist Ihnen eigentlich was aufgefallen bei diesem Evangelium? Hat da Lukas falsch recherchiert? War das nicht anders? War Jesus nicht am See von Genezareth und hat dann den Petrus und den Andreas berufen und dann den Jakob und den Johannes? Es waren doch vier. Wo bleibt der Andreas? Und wie war das mit dem Fischfang? Das war doch nach der Auferstehung beim Johannes. Hat Lukas da was durcheinander gebracht? Im Theologiestudium hat es den Professoren gefallen und Studenten damit ein bisschen zu foppen. Sie wollten eigentlich sagen, da seht ihr, wie wichtig die historisch-kritische Methode ist, das schön auseinander zu klamüsern. Hat mir damals nicht so gefallen. Es war so viel vom Kopf her. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Warum berichtet Lukas genau auf diese Weise die Berufung der ersten Jünger? Lukas war ja bekanntlich ein Mitarbeiter des Paulus und begleitete ihn auf den Missionsreisen. Und Lukas hat mitbekommen, wie Paulus auf der einen Seite willkommen war, erfolgreich war, vor allem in manchen jüdischen Gemeinden. Er ging zuerst, wenn er in eine Stadt kam, dorthin, wo seine Glaubensgeschwister waren, kleine jüdischen Gemeinden. Die einen haben ihn freudig begrüßt und die anderen haben ihn abgelehnt, ja sogar gesteinigt, hinausgeschmissen. Und genau diese Spannungen erlebt Lukas. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wie Lukas und Petrus in Rom gestorben sind. Zum einen ist Lukas entscheidend wichtig, dass das Leitungsgremium sozusagen der ersten Gemeinde eben diese drei Jünger waren. Da kommt der Andreas leider nicht vor. Und wir sehen sie da drüben am Ölbergaltar liegen, wie sie alle eingeschlafen sind. Petrus, Jakobus, Johannes. Das war der engere Kreis Jesu. Der kommt bei Lukas auch häufiger vor. Jesus nimmt diese drei mit, als er seine ersten Totenerweckungen vollzieht, die Tochter des Jairus. Er nimmt sie mit auf den Berg der Verklärung und am Ende nimmt er sie mit, sind sie bei ihm in seiner größten Not, wo er ringt, den Willen des Vaters anzunehmen, nämlich zu sterben als Opfer. Bleibet hier, wachet mit mir. Wie sie gewacht haben, haben, wie gesagt, die Schwestern hier dastehen lassen, alle eingeschlafen, alle überfordert, an die Grenze gekommen. Trotzdem sind sie, das sagen wir ja auch, alle in einem Boot, obwohl hier von zwei Booten die Rede ist. Auch das hat eine Bedeutung. Im Urtext steht hier, sie sind eigentlich Miteigentümer einer kleinen Fischereiflotte, kleiner Fischereibetrieb. Sie teilen sich diesen Betrieb und sie haben zwei Boote. Im einen Johannes, Jakobus. Man kann darin auch die Urkirche sehen. Jakobus, der als erster starb, auch für den Glauben der Apostel. Die Juden selber und Petrus, der mit Paulus in Rom das Martyrium erlitten hat. Es sind alle hier dargestellt, die Schwestern haben sie sehr verehrt. Im Fenster Petrus und Paulus noch einmal hinten beim Rosenkranzaltar, um deutlich zu machen, das ist unser apostolischer Glaube. Und das ist die Spannung, auf der einen Seite schlafend, auf der anderen Seite wach und klar da für den Herrn. Der Misserfolg, die Grenze, setzt Lukas bewusst an den Anfang. Jesus begegnet ihnen nicht, sie lassen alles gleich liegen, sondern sie sind müde, sie sind ausgepowert. Sie haben eine Nacht lang umsonst gefischt. Und in der Regel sind die Fischer nachts hinausgefahren, weil die Fische dann hochgekommen sind. Und natürlich dort, wo der See tiefer war, gab es umso mehr Fische. Wenn Vollmond war, kommen sie besonders gerne hoch, dann sind sie leicht zu fangen. Macht keinen Sinn, tagsüber zu fangen und dann noch irgendwo in der Tiefe zu fischen. Menschlich gesehen ist das eigentlich gerade andersherum. Aber da betont Lukas nicht eure menschliche Leistung, eure Anstrengung macht's aus, sondern allein der Gehorsam, der Ruf, die Gnade und die Bereitschaft, euch noch einmal zu überwinden, brecht noch einmal auf. Sie hätten auch sagen können, Jesus, wir sind alle zu müde, vielleicht morgen. So hätte ich wahrscheinlich reagiert, hätten versucht zu überzeugen. Aber diese Bereitschaft, sich zu überwinden, noch einmal hinauszufahren. Johannes Paul II. Hat als letztes Schreiben im Blick auf das neue Jahrtausend damals dieses apostolische Schreiben geschrieben, Duc in Altum. Das ist das lateinische Wort. Fahrt noch einmal hinaus. Altum, der Alt im Gesang, ist eigentlich die Tiefe, die tiefere Stimme. Altus heißt aber Alto im Italienischen auch hoch. Es ist tief und hoch zugleich. Duc in Altum bedeutet, ihr sollt nach oben zum Herrn gehen, indem ihr in die Tiefe geht. Geht in die Tiefe und fangt noch einmal an. Und Sie sehen, Lukas hat in dieser Erzählung eine ganz andere Ebene. Es geht ihm nicht um geschichtliche Tatsachen. Es geht ihm, wie wird Glaube geweckt? Wie bewährt er sich? Und wem und welchem Zeugnis folgen wir? Denn der dritte Teil dieser Geschichte ist, das ist parallel bei Johannes, da geschieht das Gleiche noch einmal, dass Petrus als Erster ins Wasser springt und als Erster aber sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin zerbrechlich. Ich bin's nicht. Dieses Eingeständnis der eigenen Schwachheit, das ist letztendlich der Fels. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus einmal später. Wenn wir die Verantwortlichen bei uns, der Politik, der Gesellschaft oft ansehen, wie du zeigst eine Schwachheit, Stärke zeigen, Power, Erfolg, das sind andere Töne. Der Kirche und den kirchlichen Verantwortlichen ist ein anderes Programm ins Lebensbuch, ins Logbuch geschrieben. Ich, der Herr, bin der Herr. Ich bin sowohl der gute Hirte, aber ich bin auch der Hauptfischer. Und ich schicke euch auch und gerade in eurer Schwachheit mit euren Fehlern hinaus. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr erfolglos seid. Brecht wieder auf. Und wenn ihr Widerstand bekommt, wenn euch der Gegenwind ins Gesicht bläst, lasst euch nicht verhärten. Oft, wenn ich Widerstand bekomme, passiert es, dass ich hart werde und dass ich sage, jetzt erst recht. Aber genau in diesem Zorn bin dann ich am Machen und ich frage nicht mehr nach, was willst du, Herr? Das passiert genauso Paulus und Petrus. Und Lukas hat die beiden erfahren. Das waren beides Alpha-Tiere, würden wir heute sagen. Die haben auch gepowert und sind aber immer wieder an ihre Grenzen gestoßen. Lukas, der Arzt war und gleichzeitig eine große Sensibilität für die inneren Regungen hatte, hat das genau gespürt. Und deshalb hat er das vermutlich so beschrieben. Ich bin ein sündiger Mensch. Und dann heißt es, der Schrecken hat ihn und die Begleiter ergriffen über den Fang, den sie gemacht haben. Sie haben nicht damit gerechnet, dass der Herr so viele fängt. Warum der Schrecken? Sie hätten ja sich eigentlich freuen sollen. Aber sie haben gemerkt, da passiert etwas ganz anderes. Vielleicht haben sie das auch schon in ihrem Leben erfahren. Vielleicht nach Krankheit, nach Misserfolg, wo sie innerlich verunsichert waren und gespürt haben, ich bin vielleicht meinem Dickkopf nachgefolgt, aber der Herr war bei mir. Er lässt mich von vorne beginnen. Vielleicht mache ich kleinere Brötchen, aber er macht mein Leben reich. Wir haben gestern eine schöne Geschichte erzählt von einem Mann, der sehr viele Verluste hatte und gesagt hat, bevor ich verbitter, ich sammle die schönen Dinge meines Lebens. Alles, was Gott mir jeden Tag geschenkt hat. Und so konnte er am Ende froh sterben. Gott, du hast mich so reich beschenkt. Solch einen großen Fischfang. Und jetzt gehe ich ein in die Freude des Herrn. Fürchte dich nicht, sagt Jesus zu ihm. Überwinde die Angst. Fang Menschen. Um Menschen fangen zu können, muss man zuerst selber von Jesus gefangen sein. In seinem Netz sein. Auch manchmal, wenn wir durch die manchmal großen Löcher im Netz hinausschwimmen wollen, lassen wir uns von Jesus wieder zurückführen in diese Gemeinschaft. Und haben wir den Mut, Menschen zu sagen, es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich auch, in dieser Gemeinschaft zu leben. Sie ist eine Gemeinschaft von sündigen Menschen. Sie hat Fehler. Aber Christus macht sie stark, lebendig. Und er lebt in uns. Und dazu segne euch und stärke euch Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.